Liebe Geschwister in Christus Jesus, der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, wenn ich sage, dass es bei unserem Thema um die Befreiung von Sünde geht. Damit meine ich nicht die Befreiung von Sündenschuld und Gericht. Diese waren schon mit Christi Kreuz und unserer Mitkreuzigung zu Beginn unseres Glaubenslebens vollendet. Bei unserer Mitauferweckung geht es um die gegenwärtige, praktische Befreiung von der Macht der Sünde, nachdem wir gläubig geworden sind. Paulus ruft in Epheser 5, Vers 14, ruft er uns zu: Erwache, der du schlummerst. Stehe auf aus den Toten, und aufleuchten wird dir der Christus. Hier werden Gläubige angesprochen, aber nicht, um sie aufzufordern, mit Christus aufzuerwecken, das sind sie seit ihrem Gläubigwerden, sondern endlich aufzuwachen und aufzustehen, weil sie, was ihren Wandel betrifft, nach ihrer Auferweckung gleichsam im offenen Grab liegen geblieben und eingeschlummert sind. Es geht hier um unseren Wandel, nicht um unsere Stellung in Christus. Aber wenn wir im Zuge dieser Betrachtung heute Abend auch erkennen mögen, dass wir, was unseren Wandel betrifft, eigentlich noch nicht mit Christus auferweckt sind, zumindest nicht so, wie es sein sollte, sollte dies wiederum nicht dazu führen, dass wir gleichsam wie überführte Übeltäter vor Gott fliehen oder in Verzagtheit und Selbstanklagen versinken. Nein, unserem Gott und Vater liegt nichts daran, uns beim Sündigen zu erwischen und dieses dann vorzuwerfen. Er will uns den köstlichen und frohmachenden Weg zeigen, auf dem wir von ihr befreit werden können. Ob wir deshalb diese Botschaft als Droh- oder als Frohbotschaft annehmen, hängt ganz davon ab, ob wir uns zum einen dieser Wahrheit stellen wollen, auch wenn sie unsere bisherigen Versäumnisse ans Licht bringt, und zum anderen auch davon, ob wir überhaupt von der Sünde befreit werden wollen. Denn manche Lieblingssünde möchte man dann doch noch ab und zu genießen, oder? Ich spreche mal wieder aus eigener bitterer Erfahrung. Das als Vorwort zum Thema. Wenn man herumfragen würde, was der bei allen bestehenden Unterschieden kleinste gemeinsame Nenner des Glaubens aller Christen sei und sein muss, würde man zumeist doch hören: der Glaube daran, dass Christus für unsere Sünden starb. Die Tatsache, dass Christus auch aus den Toten auferweckt wurde, steht bei vielen schon nicht mehr so sehr im Mittelpunkt und ist oft nur noch so etwas wie ein rhetorisches Anhängsel an das persönliche Glaubensbekenntnis, weil man sie nicht so leicht in direkten Bezug zu sich selbst bringen kann wie die seines Todes für unsere Sünden. Und selbst bei diesem Punkt herrscht noch viel, viel Unklarheit und Verwirrung. Ja, er starb für uns, aber er wurde auch für uns auferweckt. Aber spätestens hier, kurz nach seiner Auferstehung, hat man ihn dann endgültig aus den Augen verloren. Denn die Tatsache, dass er auch heute noch lebt, ist zwar mit dem Glauben an seine Auferstehung verbunden, aber was fängt man mit dieser Tatsache eigentlich an? Wo ist er? Was tut er? Was will er? Und vor allem, was bedeutet das konkret für unser jetziges Glaubensleben? Und wenn man dann noch liest, dass wir zusammen mit ihm gekreuzigt, gestorben und auferweckt wurden und sogar mit ihm in Neuheit des Lebens nun Gott leben sollen, ist die Ratlosigkeit doch oft vollkommen. Was bedeutet denn diese Aussage nun wieder? Muss man sie nicht rein bildlich verstehen, denn dass unsere Körper weder buchstäblich mit ihm gekreuzigt und gestorben noch auferweckt wurden, ist doch offensichtlich. Wir lebten ja nicht einmal, als er gekreuzigt und auferweckt wurde. Welche Auswirkung hat diese Wahrheit dann aber auf unser Leben jetzt? Gilt sie nicht nur für zukünftige Zeiten, nachdem wir tatsächlich gestorben und wieder auferweckt sein werden? Ist die Tatsache unserer Mitkreuzigung und Mitauferweckung also nur ein theoretischer Lehrsatz, dem wir jetzt glauben zustimmen sollen, dessen Auswirkungen wir aber erst später erleben? Fragen über Fragen, wenn man einmal darüber nachdenkt. Aber woran liegt es denn, dass scheinbar so wenig darüber nachgedacht oder nachgefragt wird? Liegt es nicht auch daran, dass solche Fragen bereits von einer Flut vermeintlicher Antworten ertränkt wurden? Diese vermeintlichen Antworten in Form menschlich-religiöser Überlieferungen haben uns nämlich die Glaubensbekenntnisse beschert, in denen der Glaube zum einen in der reinen Anerkennung der Existenz Gottes und Jesu Christi und zum zweiten in der Zustimmung zu den historischen Tatsachen besteht, dass dieser gekreuzigt, begraben und aus den Toten wieder auferweckt wurde. Damit hat diese Überlieferung uns mit einer schlimmen Krankheit infiziert, die man als Rückschaukrankheit bezeichnen kann. Aber ein Glaube an vergangene Tatsachen allein, und seien diese an sich auch noch so wahr und wichtig, kann sich nicht als wirksame und erneuernde Kraft im Leben erweisen. Denn dieser Glaube gründet nicht in Christus selber, sondern allein auf Tatsachen über ihn aus der Vergangenheit. So hat man den in seinem Wort und durch seinen Geist sich bezeugenden und sich mitteilenden Christus durch eine christliche Religion ersetzt, deren dogmatische Glaubenssätze leblose historische Überlieferungen sind und deren Glaubenslehre in menschlicher Weisheit und Philosophie bestehen, bestenfalls in bloßem Wissen und Erkennen, aber ohne lebendige Gegenwartsverbindung mit dem Glaubensgegenstand und damit ohne umwandelnde Kraft. Denn es liegt ein großer Unterschied darin, ob ich den Heiligen Geist habe oder ob der Heilige Geist mich hat. Wir möchten gerne in den Besitz von Kraft kommen und dieselbe gebrauchen, vor allem um unsere Schwachheiten zu beseitigen. Gott aber will, dass die Kraft von uns Besitz nehme und uns gebrauche, ohne unsere Schwachheit zu beseitigen. Ja, gerade durch sie. Die Kraft wird uns nicht gegeben als etwas, was wir besäßen und nutzen könnten, und wir haben diese Kraft nur in dem Maße, wie wir den Herrn selber haben. Deshalb prägen wir uns zu Anfang direkt drei Sätze ein. Sein Sterben für unsere Sünden ist die Grundlage des Evangeliums. Aber erst seine Auferstehung macht das Evangelium zu einer frohen Botschaft. Aber erst sein darauf folgendes Auferstehungsleben ist die direkte Kraftquelle für unseren Glauben. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. 1. Korinther 15, Vers 20. Und er lebt heute noch. Und er sitzt nicht nur droben bei seinem Gott und wartet teilnahmslos, bis er wieder herabgeschickt wird, um dann erst das auszuführen, was die Bibel uns jetzt zu glauben anbefiehlt. Sondern er will durch seinen Geist bereits jetzt schon ständig und buchstäblich in uns Gläubigen wohnen und wirken. In direkter und kraftvoll wirksamer Geistesverbindung mit jedem Einzelnen von uns. Und zwar mit solcher Kraft, als wären wir tatsächlich und körperlich mit auferweckt worden. Glauben wir das? Eigentlich hört man doch weithin mehr Klagen über die eigenen Schwachheiten als Rühmen in der Kraft Gottes, oder? Das müsste nicht so sein, denn wenn wir dieser Tatsache glaubend den Stellenwert zumessen würden, der ihr nach Gottes Wort gebührt, und Gott beim Wort nehmen würden, nicht nur in der theoretischen Zustimmung, sondern in der praktischen Ausführung, dann würde sich unser Leben jetzt bereits so radikal verändern, dass wir dann wirklich kraftvoll leuchten würden wie Lichter in der Finsternis dieser Welt, Epheser 5, Vers 8, und nicht nur ab und zu aufflackern wie ein kleines Glühwürmchen. Es reicht nämlich nicht, dass wir das Licht Christi durch sein Wort auf uns scheinen lassen. Das Licht seines Geistes muss in uns brennen. Deshalb noch einmal, Christus selbst will durch seinen Geist jetzt schon buchstäblich und tatsächlich in uns das bewirken, was sein Tod und seine Auferstehung für ihn bewirkt haben. Tod der Sünde gegenüber, aber lebend für Gott. Glauben wir das? Diese Wahrheit ist in ihrer ganzen Radikalität und Reichweite weithin unbekannt oder unverstanden. Damit ist aber die wesentliche Kraftquelle eines Glaubenslebens stillgelegt. Wir sind zwar gläubig geworden, unser Leben hat sich dadurch aber nicht entscheidend geändert. Und an diesen Zustand haben wir uns fast schon gewöhnt. Denn ein siegreiches Glaubensleben besteht in einem Auferstehungsglauben, nicht nur an Christi buchstäblich körperliche Auferstehung, sondern auch an unsere geistliche, aber dennoch genauso reale, so real, als wären wir buchstäblich mitgekreuzigt und mit auferweckt worden. Aber dieser Auferstehungsglaube bedingt eine gegenwärtige, lebendige Verbindung mit einem auferstandenen und lebenden Retter. Ich kann ein gutes Buch über Christus lesen, vor allem die Bibel, mir viel Wissen aneignen, dabei einige Rückschaufeiertage feiern, nennen wir Weihnachten oder Ostern, und ihn und seine Taten bewundern und danach streben, ihm nachzueifern. Wenn wir hier aber stehen bleiben, liegt die Sache nicht viel anders, als wenn ich beispielsweise ein gutes Buch über Luther lesen würde. Die Kraft, die mich dann antreibt, Luther nachzueifern, ist nicht sein Geist. Luther ist nämlich tot. Sondern nur meine Bewunderung für ihn. Im Gegensatz zu Luther aber lebt Christus heute und will mit uns Gemeinschaft haben und durch seinen Geist in uns wohnen und wirken. Das ist das Allerwesentlichste, die lebendige Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus. Die frohe Botschaft lautet also genau genommen nicht, Christus hat gelebt und ist für uns gestorben. Nein, sie lautet, Christus lebt, der einst für uns gestorben ist. Dieser Unterschied ist alles entscheidend für unseren Wandel hier auf Erden und jetzt. Denn Christus starb damals am Kreuz und wurde auferweckt, um jetzt in uns die praktische Befreiung von der Sünde zu ermöglichen und zu verwirklichen. Was Christus vor Jahrhunderten in eigener Person für uns am Kreuz vollbrachte, das führt er heute auch persönlich durch den Heiligen Geist in uns aus. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus befreit dich vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Erfassen wir den wesentlichen Unterschied. Hier in Römer 8 ist nicht vom einmaligen Freispruch von der Verurteilung aufgrund unserer Sünden die Rede, sprich von der Rechtfertigung, sondern von der tatsächlichen und ständigen Befreiung von der durch Adam über uns gekommenen Verurteilung, sündigen zu müssen. Römer 5, Vers 12 und Verse 18 und 19. Auf die oft gestellte Frage, müssen Gläubige noch sündigen, kann es nach der Schrift nur eine Antwort geben. Nein, keinesfalls mehr. Um uns nicht misszuverstehen, die Frage noch einmal anders gestellt, denn hierin konzentriert sich das Thema dieser Stunde. Ist es jetzt schon möglich, nicht mehr und nie mehr zu sündigen? So real, wie es uns vorher unmöglich war, es zu unterlassen? Antwort: Ja, dies ist nach Gottes Wort möglich und sollte eigentlich normal sein. Wen diese kompromisslose Antwort erschrickt, anstatt erfreut, sollte einmal überlegen, woran das liegt. Ich meine, dass die Ursache hierfür zumeist darin liegt, dass man auf sich schaut und diese Aussage als Appell eines drohenden Gottes auffasst, ihm nun endlich mal zu zeigen, dass wir dazu fähig sind, nicht mehr zu sündigen. Instinktiv misstrauen wir uns selbst, weil wir unsere Schwachheit kennen, und das ist auch gut so. Aber hier nicht der Kernpunkt. Denn wir glauben dann mehr an unsere Unfähigkeit als an Gottes Fähigkeit, diese zu überwinden. Denn Gott appelliert ja gar nicht an unsere Fähigkeit, sondern an unseren Glauben in Christus Jesus. Das Misstrauen gegen uns selbst soll ersetzt werden durch vollkommenes Vertrauen auf den Herrn, bei aller eigenen Unmöglichkeit. Denn in ihm liegt die Garantie des Gelingens, nicht in uns. Und genau genommen sollen wir ja gar nicht aufhören zu sündigen, sondern uns der Sünde zusammen mit Christus für gestorben rechnen. Das ist nur in der letzten Konsequenz dasselbe. Die Kraftquelle ist aber eine ganz andere. Anstelle hoffnungslos unterlegen, in eigener Kraft gegen die Sünde anzukämpfen, sollen wir glaubend damit rechnen, ihr gegenüber zusammen mit Christus gestorben zu sein. Gott gibt diesem Glauben die Wirkung, dass die an uns herantretende Sünde abprallt. Dass wir körperlich noch nicht gestorben sind, spielt hierbei keinerlei Rolle mehr, weil Gott es so gesagt hat. In Römer 6, Vers 7 wird gesagt, denn wer der Sünde stirbt, ist von ihr gerechtfertigt. Hier geht es auch nicht um die Rechtfertigung aus Glauben. Das heißt, dass der Sünde Gestorbene rechtskräftig von der Sünde gelöst ist und die Sünde keinerlei Rechtsanspruch mehr an ihn hat, so wie es bei Christus der Fall ist. Während seines Erdenlebens hatte die Sünde die Macht, ihm Kampf und Leiden zu bereiten. Aber sein Tod machte diesem ein Ende. Jetzt durfte ihm die Sünde nichts mehr versuchen, noch ihm Schmerz verursachen. Er war ihrem Einflussbereich entrückt. Der Tod hatte ihn vollständig getrennt von der Sünde. Er war ihr gestorben. Nicht die Sünde war gestorben, sondern er war ihr gestorben. Der Tod löst auch in unserem Leben alle Rechtsbeziehungen. Ein Mensch mag sehr verschuldet sein, wenn er stirbt. Dann kann ihm kein Gläubiger mehr verklagen und erreichen. Kann so viel fänden, wie er will. Sogar die Ehe wird durch den Tod rechtskräftig aufgelöst. Auch die dunklen Mächte, die uns im Leben so viel zu schaffen gemacht haben, erreichen uns nicht mehr, wenn wir tot sind. Ein Alkoholiker, Tabletten- oder Drogensüchtiger ist der Macht seiner Sucht entnommen, wenn er im Grabe liegt. Ein empfindlicher Mensch schnappt nicht mehr ein, wenn er tot ist. Ein Lügner ist der Versuchung zur Lüge entnommen, wenn der Tod seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Der Tod beendet jeden Anspruch an uns. Das verstehen wir leicht in Bezug auf den buchstäblichen körperlichen Tod. Bei der Aussage, rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, tun wir uns da schon schwerer. Dabei ist der einzige Unterschied der, dass beim buchstäblichen Tod die Befreiung zwangsläufig erfolgt, auch ohne Glauben. Bei dem uns Anbefohlenen für Tod rechnen jedoch, ist Glaube notwendig. Eben gerade deshalb, weil wir nicht körperlich tot sind. Glaubend angewandt gibt es aber in Bezug auf die Sünde und ihre Ohnmacht über uns keinen Unterschied mehr. Die Tatsache, dass wir davon so wenig sehen, vor allem an uns selber, zeigt nur, wie wenig Wohnraum wir Gottes Geist in uns zur Verfügung stellen. Vor allem in unserem Zentralrechner, unserem Herzen. Dort ist der Ort, wo wir glaubend mit unserem Todsein der Sünde gegenüber rechnen sollen. Zu oft würde man in uns lange nach ihm suchen müssen und ihn dann doch nur in der Besenkammer finden, abgestellt, oft unbenutzt und fast vergessen. Würden wir unseren Glaubensrechner aber endlich einmal hochfahren und ständig online bleiben, würden wir genau das erleben, was uns jetzt noch so unfassbar erscheint. Wir würden nicht mehr sündigen. Ja, ihr Lieben, das tut weh, auch mir. Aber wir müssen uns diesen Tatsachen stellen, damit wir endlich einmal an den Punkt kommen, nicht immer das zum Ziel unseres Glaubenslebens machen zu wollen, was eigentlich schon an der Startlinie für uns bereit liegt und von Anfang an die selbstverständliche Grundlage unseres Glaubenslaufes und Wettkampfes sein sollte. Das ist so entscheidend für unser aller Glaubensleben, dass ich mir erlaube, euch und natürlich auch mir einmal eine ganz persönliche Frage zu stellen. Ich erwarte aber keine Antwort von euch, das mache ein jeder mit seinem Herrn aus. Die Frage lautet, lieber Glaubensbruder, liebe Glaubensschwester, bist du der Sünde gestorben? Bist du der Sünde gegenüber tot? So tot, dass die Sünde, wenn sie wieder mal mit ihren Forderungen an dich herantritt, gleichsam nur einen Leichnam antrifft, der nicht mehr und nie mehr auf ihre Befehle reagiert? Ein Glaubensbruder antwortete einmal auf diese Frage, wer könnte das von sich behaupten? Da bin ich demütig genug, offen zu sagen, dass ich das noch nicht bin. Stimmen wir ihm zu? Paulus würde das nicht tun, sondern wahrscheinlich erwidern. Meinst du, der Herr würde sich über deine Demut freuen, wenn du darin zugleich deinen Unglauben an sein Wort bekundest? Kennst du nicht Stellen wie Römer 8, Vers 2, 6, Vers 2, 6, Vers 11, haben wir alle eben schon gelesen. Weiter, Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls, das heißt in keinem einzigen Fall mehr, vollbringen. Oder 1. Korinther 15, Vers 34, ganz einfach. Werdet rechtschaffen, ernüchtert und sündigt nicht. Ganz deutlich bringt es auch noch Römer 8, Vers 11 zum Ausdruck. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckte, auch eure sterbenden Körper durch seinen euch innewohnenden Geist lebendig machen. Paulus meint hier nicht unsere Lebendigmachung nach unserem zukünftigen buchstäblichen Tod, denn er spricht hier von unserem sterbenden, nicht gestorbenen Körper. Unsere Körper sollen durch den Einzug seines Geistes so mit neuer Lebenskraft erfüllt werden, dass darin der Geist und nicht mehr das Fleisch die Alleinherrschaft hat, in unserem weiterhin schwachen fleischlichen Körper. Der aktive Glaube und nur der Glaube ist hierzu der Kanal, der den Zufluss des Geistes des Lebens in Christus Jesus ermöglicht. Unglaube, Irrglaube, falsch angewandter Glaube oder passiver Glaube verstopfen den Kanal dagegen. Aus einer alten Zeitschrift von 1879, betitelt das Glaubensleben, stammt folgendes Selbstzeugnis des Herausgebers. Viele Jahre war ich ein gläubiger Christ, kannte die Lehre von der Rettung und von der Gnade und glaubte daran. Mehr noch, der Herr hatte mich in mancher Versuchung bewahrt und in vielen inneren Kämpfen immer wieder durchgebracht. Aber keine Predigt und kein Unterricht hatten mich darüber belehrt, dass ich gänzlich auf Christus selbst droben blicken müsse, den auferstandenen und lebendigen Herrn, auf diesen einen selbst, der sein Leben in mir entfalten wolle und in dessen Gemeinschaft ich erwarten könne, von der Macht der Sünde befreit und ständig vor ihr bewahrt zu werden. Erst in meinem hohen Alter lernte ich das erkennen. Wie viel habe ich versäumt, weil ich das nicht eher wusste? Ist ein solches Zeugnis nicht heute noch erstaunlich zeitgemäß? Wie wenige erkennen, dass das Glaubensleben nicht etwa unser altes, möglichst weit verbessertes Leben ist, in dem man, ähnlich wie Israel unter Gesetz, immer wieder und wieder die sündenbedeckende und reinigende Kraft des Opfers erneuern muss, weil man sich ja ans Sündigen müssen gewöhnt hat und es daher als normal hinnimmt, in der Annahme, in diesem Leben schließlich nicht vollkommen werden zu können? Manche meinen sogar, dass das Sündigen müssen zu unserer ständigen Demütigung notwendig sei. Wohl gibt es eine Demut, die sehr lieblich und wertvoll ist und in der Erkenntnis der eigenen Sünden und Mängel gegründet. Diese Erkenntnis muss aber nicht durch ständiges Weitersündigen aufrechterhalten bleiben, sondern durch Befreiung von ihr auf der Grundlage des Wortes vom Kreuz. Dort sehen wir zum einen, was unsere Sünden unserem Gott und Vater gekostet haben, zum anderen aber auch, mit welch großer Gnade und Liebe er uns dort begegnet. Gnade brauchen wir, nicht Sünde, um uns demütig zu machen und zu erhalten. Die mit Früchten am schwersten behängenden Zweige beugen sich am tiefsten. Andere wiederum versuchen, sich aus eigener Kraft zu retten. Aber das führt uns unweigerlich in die elende Lektion, die Paulus in Römer 7 am Beispiel der Begierde schildert. Die Begierde kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Probiert es aus und ihr werdet in kurzer Zeit entweder kapitulieren oder zu pharisäischen Heuchlern. Ein eingebildeter Selbstretter verhält sich wie ein Nichtschwimmer, der sich der Illusion hingibt, aus eigener Kraft das rettende Ufer zu erreichen, obwohl neben ihm ein Rettungsboot schwimmt und der Retter ihm die Hand entgegenstreckt. Aber gleichzeitig wirft er dem Mann im Boote vor, dass er ihn ja schließlich nicht rettet, sonst würde er nicht immer wieder in der Tiefe versinken. Ist das nicht grotesk und unsagbar tragisch? Naja, wenigstens können wir sicher sein, für unsere Sünden nicht mehr bestraft zu werden. In solch einem Glaubensleben zeigt sich nichts von der Auferstehungskraft Christi. Man kann in einigen Fällen sogar anzweifeln, ob dies überhaupt gewollt ist. Denn hier benutzt man Christus nur als Mittel zum Zweck. Nur um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wohl dem, der dies nur noch nie durchdacht hat. An dieser Stelle und in diesem Zusammenhang möchte ich ein Selbstzeugnis aus einem Wortdienst meines verstorbenen Vaters einflechten, das auch mir viel zu sagen hat. Er schreibt dort: Auch mir genügte zuerst ein solches Strafbefreiungsevangelium. Und ich sagte jedem, du brauchst nur zu glauben, dass Jesus Christus für dich starb, dann bist du gerettet. Punkt. Und sein Blut reinigt dich von jeder Sünde. Es ging mir um Bekehrung. Heute weiß ich, dass ich darin kein Gesandter Christi, sondern eher eine Art Versicherungsvertreter war, der jedem das ewige Leben nach seinem Tod versprach, wenn er durch seinen Glauben daran den Versicherungsvertrag gleichsam unterschrieb. Ich wusste es damals nicht besser. Die gewaltige Wahrheit der Gerechtigkeit Gottes als der eigentlichen Ursache der Rettung durch Christi Kreuzestod war mir völlig verborgen. Und von der Christi Auferstehung entspringenden Gnade der Versöhnung und Lebendigmachung im Geiste hatte ich keine Ahnung. Ich ließ aber bald wieder ab von meinem Evangelium, weil dieser Glaube bei mir selbst seine Wirkung verlor und ich mir verlorener vorkam denn je, als ein von der Sünde völlig Überwundener. Ich bin dankbar dafür, dass ich niemanden damit bekehren konnte. Aber wohin sollte ich mich nun wenden? Ein vorübergehender Besuch bei den Galatern machte alles noch schlimmer. Denn das bedeutete gegen die Sünde ankämpfen, mich selber heiligen, der Sünde sterben und so weiter. Bis zur Verzweiflung. Ich gab's dran, um nun nach Korinth zu gehen. Und fortan meinen Glauben in biblischer Erkenntnis und unwiderleglicher Logik zu gründen. Und siehe, ich konnte mit unwiderstehlicher Anführung und Auslegung von Bibelstellen beweisen, dass wir gerettet sind und wie wir gerettet wurden. Gnade, Glaube, Rettung und so weiter waren dabei aber ohne geistlichen Inhalt. Eigentlich nur Schlagworte, Faktoren in einer Rechnung, die unfehlbar aufging und völlig überzeugend war. Und was ich alles erkannte. Und damit hatte ich dann beachtlichen Erfolg. Schon bald war ich reich, gefördert und geistlich, genau wie die Korinther. Das war eine schlimme Zeit der Selbsttäuschung. Zu meinen, jetzt kommt ein wichtiger Satz, zu meinen, das Wahre zu besitzen und doch immer verderbter zu werden. Das schlechte Gewissen wurde mit Gnade beruhigt. Und dennoch beunruhigten mich immer wieder Worte wie Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, so ist dieser nicht sein. Oder 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Im Innersten zutiefst unglücklich werdend stagnierte und erstarrte alles, kein Gebetsleben mehr und keine tiefe Herzensfreude. Der treue Herr brachte mich dann in völlige Ausweglosigkeit, in der mir nichts anderes übrig blieb, als mich ihm zu stellen, auf Gedeih und Verderb auszuliefern, was immer auch geschehen mochte. Und was geschah? Etwas Gewaltiges? Oh nein, aber etwas Wichtiges. Ich wurde nüchtern. Er schenkte mir Umsinnung, zur gesunden Vernunft zu kommen und aus den Fallen des Widerwirkers herauszugelangen. Oh, wie viel erziehende Gnade ist zumeist notwendig, bis wir uns selbst nicht mehr im Wege stehen, in unserer verdrehten und verschrobenen Denkart. Aber nun durfte ich wieder da beginnen, wo ich zuerst aufgehört hatte, den einfachen und geraden Weg zu beschreiten, in Herzenseinfalt und Lauterkeit die Gedanken auf Christus selbst zu richten, an ihm zu haften und ihn und sein vollbrachtes Werk besser aus seinem Wort kennenzulernen und dadurch in ihn hinein zu wachsen. Auch für uns gilt das an Israel gewandte Wort: Sobald wir uns umwenden zum Herrn, wird eine Hülle von unseren Herzen fortgenommen, damit der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit des Christus in unseren Herzen erstrahle, der das Abbild des unsichtbaren Gottes ist. 2. Korinther 3, Vers 15 und 4, Vers 4. Ende des Zitats. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden und wir mit ihm. Wenn wir recht erkannt haben, was das bedeutet, dann werden wir nicht mehr rückwärts schauen müssen, um immer wieder zurechtgebracht zu werden. Dann schauen wir mit dem Herzen nach droben, wo der Christus jetzt und heute zu Rechten Gottes sitzt und sich jetzt und immer da für uns verwendet. Römer 8, Vers 34. Und anstatt die Sünde zu bekämpfen, werden wir uns einfach glaubend an das Kreuz zurückziehen und alles Weitere dem Herrn überlassen. Damit rechnen, dass er in uns das bewirkt, was er uns zu glauben anbefiehlt. Die Gemeinschaft des Todes und Auferstehungslebens Christi bringt in uns den Zustand zum Abschluss, in dem die Sünde zu mächtig ist. Sie ist der Anfang eines Lebens in uns, in dem Christus der Sünde zu mächtig ist. Dieses Leben ist aber nicht unser altes Leben, nur ohne Sünde, sondern ein aus dem Tode hervorgegangenes Leben, ein Leben, das der Sünde gänzlich gestorben ist, ein Leben, das es uns endlich ermöglicht, Gott wirklich zu leben, ein Leben göttlicher Kraft in menschlicher Gestalt. Dieses Leben unterscheidet sich so sehr von dem bisherigen, dass die Schrift hier nicht wie bei Israel von einer Neugeburt spricht, sondern von einer neuen Schöpfung, also von etwas ganz Neuem, was es vorher nicht gab. Jeder Gläubige besitzt Christi Geist und damit Christus innewohnend, aber längst nicht jeder ist sich dieser glückseligen Tatsache bewusst und wendet diese Tatsache auf sich an. So wie Paulus es mit verhaltenem Triumph von sich bezeugt. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Galater 2, Vers 20. Deshalb war das einzige Lebensmotto des Apostel Paulus uns zur Nachahmung, Christus, unser Leben und ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Philipper 3, Vers 10, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Dieser Mangel an Erkenntnis des in uns lebenden Christus ist wohl der tiefste Grund der Kraftlosigkeit eines Friede- und Freude-leeren Glaubenslebens. Wenn wir tatsächlich so leben, als wäre Christus nicht auferweckt worden und als seien wir noch immer in unseren Sünden, sodass man unter dem lähmenden Eindruck steht, überwunden zu sein, und sich dabei vorkommt, als wäre man erbarmungswürdiger oder erbärmlicher als alle Menschen. Und dieser Eindruck ist dabei gar nicht so falsch. Ein tiefes Durchdrungensein von der feierlich ernsten Tatsache, dass der lebendige Gott und Schöpfer des Alls durch Christi Geist in uns seine Wohnung genommen hat, ist das wirksamste Mittel, um vor Sünde und dem ganzen Unflat der Welt bewahrt zu werden. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und konkreter in 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr euch nicht selbst gehört? Das ist keine bildliche Sprache, sondern buchstäbliche Wahrheit. Denn ein Tempel ist die Wohn- und Anbetungsstätte Gottes und besteht nicht zwangsläufig aus Steinen, wie Israels Tempel. Gott wohnt heute nicht in steinernen Tempeln oder sogenannten Gotteshäusern, die mit Händen gemacht sind, Apostelgeschichte 17, Vers 24, sondern in menschlichen Körpern. Das ist die Antwort auf die Frage, wo unser auferstandener Herr jetzt ist, in uns. Zwar geistlich, aber dennoch buchstäblich wirksam in uns. Näher geht es nicht mehr. Wie vielen fehlt diese Gewissheit? Deshalb verhalten sich auch viele so, als wäre der Hausherr nicht zu Hause. Ein von ständigem Sieg über die Sünde gekennzeichnetes Leben ist aber möglich, aber nur, wenn wir in ständigem Glauben Christi Lebenskraft ergreifen und tatsächlich ihn in uns leben lassen. Wenn unser Glaube aber nicht in dem lebendigen Christus selbst ankert, dann wird er inhaltslos, zum bloßen Kopfglauben, der sich im Abstrakten verliert, im bloßen Wissen und Erkennen, ohne Kraft und ohne Leben. Denn ohne ihn existiert das alles nicht. Wir mögen dann zwar vielleicht wissen, dass er unsere Lebens- und Kraftquelle ist, bleiben aber ohne Kraftzufluss, weil gleichsam der Stecker des Glaubens nicht an das Kraftwerk angeschlossen wird. Es geht also um den auferstandenen und jetzt lebenden Christus. In Römer 4 wird uns der Glaube Abrahams vorgestellt, der dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht. Dann heißt es weiter, dass es nicht allein ihm, sondern auch uns angerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Kränkungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Beachten wir, dass Paulus hier nicht von denen spricht, die daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden starb, sondern von denen, die an den Gott glauben, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Diese Tatsache steht an erster Stelle, die Kraft und Vollgewissheit des Auferstehungsglaubens. Christi Sterben für unsere Sünden bringt uns nicht weiter als bis in Christi Grab. Aber wenn dort für unseren Glauben Schluss ist, was kann uns ein toter Retter helfen? Der müsste ja selbst erst errettet werden. Denn ohne Auferstehung wäre auch das Wort vom Kreuz eine einzige Trauerkunde von menschlicher Sünde und Schande und ein schmerzlicher und erschütternder Bericht von Christi Leiden und Sterben. Nichts anderes. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. So darf der Auferstehungsglaube jubilieren. Denn das ist das Siegel unserer Gerechtigkeit und Rettung. Aber auch hier ist noch nicht Schluss. Denn bezogen auf unseren Glaubenswandel in der Kraft seiner Auferstehung reicht die allein durch Glauben erlangte Rettung nicht, sondern es bedarf einer fortwährenden Rettung. Rettung ist nicht nur eine vergangene Rechtfertigung unserer Sünden, sie umfasst zusätzlich eine gegenwärtige Befreiung von ihrer Macht und dann auch noch eine zukünftige Freilösung und Herrlichkeit ohne ihr weiteres Dasein. Wenn wir auch durch Christi Sterben und Auferstehen gerettet sind, müssen wir es dennoch täglich in seinem nachfolgenden Auferstehungsleben werden. Denn weiter schreibt Paulus in Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir nun versöhnt in seinem Leben gerettet werden? Denn wenn durch die Kränkung des einen, Adam, der Tod nun durch den einen herrscht, wie viel mehr werden die, die das Übermaß der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit erhalten, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Römer 5, Vers 17. Worin besteht also das außerordentliche Vorrecht des Glaubens gegenüber aller bloßen Religion? In dem großen Unterschied, ob man sich einer Sammlung von Lehren und Satzungen unterwirft oder sich an ein liebendes Herz flüchtet, ob man ein System religiöser Pflichtübungen annimmt oder sich ganz fest an eine Person hält und klammert und sich mit allen Bedürfnissen seiner Weisheit, Macht und Liebe übergibt. Noch einmal, diese Liebesbeziehung muss eine ständige sein. So absolut, wie Paulus es in 1. Korinther 6, Vers 17 sagt, wer am Herrn haftet, klebt, ist ein Geist mit ihm. Die ständige und ununterbrochene Beschäftigung mit unserem Herrn, auch unter der alltäglichen Arbeit, lässt allem Gottfeindlichen keinen Raum mehr und ist eine Schutzwehr, an der all diese Dinge abprallen. Die über das notwendige Maß hinausgehende Beschäftigung mit uns oder der Welt lässt dagegen Christus keinen Raum in uns. Es handelt sich also quasi um so etwas wie einen Verdrängungswettbewerb. Aber wie widersinnig wäre es, uns in Christus Jesus zu rühmen und zu freuen, wenn der einzige Grund zur Freude nicht vorhanden wäre, dass er auferstanden ist und jetzt lebt und immer da für uns tätig ist. Und wie widerspruchsvoll, sich wohl mit ihm in seinem Tod zu identifizieren, dann aber seine Auferstehung zu verleugnen, durch die Verleugnung ihrer Kraft für uns. Jede Lehre, die nicht beide Wahrheiten in ihren Mittelpunkt stellt, sondern nur seinen Tod, kann nicht zu einer Auferstehungserfahrung im täglichen Leben führen, sondern im Gegenteil, zu leichtfertig, lockerer und nachlässiger Gleichgültigkeit im Wandel. Deshalb brauchen wir das Wort vom Kreuz, das uns zeigt, wer, was und wie wir wirklich sind. Und diese Grundlage kann gar nicht tief und schmerzlich genug für unser Fleisch gelegt werden. Diese Lektion muss jeder Gläubige einmal lernen. Doch sollen wir dabei nicht stehen bleiben, denn wir sind nicht nur mitgekreuzigt, sondern auch miterweckt worden. Zum Schluss. Alles gut und schön, was wir gehört haben, aber auch doch alles nur trockene Theorie, oder? Wie sieht das in der täglichen Praxis nun ganz konkret aus? Dass sich der Sünde gestorben zu rechnen und am Herrn zu haften, um so im Geiste wandelnd keinesfalls mehr die Begierden des Fleisches zu vollbringen? Oder einfacher ausgedrückt, wie kommen wir tatsächlich dahin, nicht mehr und niemals wieder zu sündigen? Nehmen wir das Beispiel, das Paulus in Römer 7 ausgesucht hat, die Begierde. Wir kennen sie alle in ihren vielen Facetten und Ausprägungen, denke ich. Wie können wir nun nicht nur der Begierde nachfolgende Tat, sondern schon der Begierde selbst uns erwehren? Wie erweisen wir uns ihr gegenüber als gestorben? Antwort: Wenn sie mal wieder an uns herantritt, beziehungsweise in uns aufsteigt, sollten wir uns betend an unseren Herrn und Retter wenden? Und schon sind wir im Geist bei ihm und kleben an ihm. Vielleicht mit folgenden Worten: Herr, du siehst, was mit mir los ist. Verlass dich nicht auf mich. Ich bin dieser Begierde nicht gewachsen. Ja, sie verlockt mich viel mehr, als dass sie mich abstößt. Wie wir beide aus vielen bisherigen Situationen wissen. Und du kennst auch meine oft unaufrichtigen Gebete um Befreiung. Lass dir das nicht schon wieder von mir gefallen. Du sagst mir aber in deinem Wort, dass du ein für alle Mal der Sünde im Ganzen gestorben bist. Und ich soll damit im Glauben rechnen, dass auch ich daran Anteil haben darf und mich dir bereitstellen. Und dann wird das Gesetz des Lebens in dir und deiner Gemeinschaft mich befreien vom Gesetz der Sünde und des Todes. Im Blick auf dich sage ich jetzt, so sei es. Ich verlasse mich auf dich, ich glaube dir. Gib mir ein aufrichtiges Herz und mache mit mir, was du willst. Nur rette mich und gebrauche mich zu deiner Ehre und Verherrlichung. Ich mache dich für mich verantwortlich. Ihr Lieben, meinen wir nicht, dass dies zu kühn wäre. Solch eine direkte Sprache des echten Glaubens aus einem Herzen gesprochen, das mit sich selbst zu Ende gekommen ist und alles nur noch von ihm erwartet, lässt unser Herr sich gefallen und er wird uns niemals enttäuschen. Der Gläubige, der von sich am wenigsten hält, der wird auch am wenigsten sündigen. Es wird dann unausweichlich dazu kommen, dass wir dieser Begierde jetzt nicht gehorchen werden. Und wenn wir in solch einer Haltung des Geistes für den Rest unseres Lebens verharren, wird es auch dazu kommen, dass uns Dinge, mit denen wir heute echte Mühe haben, wie selbstverständlich gelingen, weil er sie in uns bewirkt. Und so manche Begierde wird es gar nicht mehr versuchen, bei uns aufzukreuzen, weil sie schon von Weitem sieht, dass sie sowieso nur auf einen Toten trifft. Wir müssen aber aus der theoretischen Lehre in die praktische Anwendung vordringen, also vom Glauben zum Glaubensgehorsam durchdringen. Es ist nicht genug, dass man die Gedanken dieses Wortdienstes versteht und sich dann über die Erkenntnis freut. Wir müssen uns der Wahrheit ausliefern, damit wir bereit sind, mit ungeteiltem Willen sofort alles zu tun, was wir als Gottes Willen erkennen. Und wenn es mal wieder nicht geklappt hat, dann gehen wir doch auch damit zu Gott, damit er uns zeige, wo es noch nicht stimmt. Wagen wir es doch, uns ganz und rückhaltslos in das Meer seiner Gnade fallen zu lassen. Wir werden erleben, wie er uns auffängt und trägt. Und noch ein ganz wichtiger Satz. Begrenzen wir unseren Glauben nicht weiter durch unser Vorstellungsvermögen. Er wird in uns und durch uns Dinge vollbringen, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorgestellt haben. Aber zu seiner Ehre und Verherrlichung, nicht zu unserer. Aber uns zur Freiheit, zum Segen und zur Freude. Gott will und wird mehr tun, als wir erbitten oder erdenken oder uns vorstellen können, der in uns wirkenden Kraft entsprechend. Epheser 4, Vers 20. Lasst uns dem Herrn leben, der einst für uns starb und heute für uns lebt. Hier gibt es noch viel Nachholbedarf. Amen.